Die DHV-News vom 14. November 2025. Mail-Aktion jetzt auch an SPD-Abgeordnete. Cannabis-Normalkonferenz nächste Woche.
Mit freundlicher Unterstützung von MedCan One Stop und CanGo.
Herzlich willkommen bei den DHV-News. Jetzt ist es nächste Woche soweit, dass die Cannabis-Normalkonferenz des Deutschen Hanfverbands startet in Berlin. Und wir sind natürlich volles Rohr hier noch am Rumorganisieren und haben Stress, alles Mögliche noch irgendwie fertig zu machen. Immer noch kommen auch neue Speaker mit rein, müssen wir hier und da noch ein bisschen zurechtfeilen. Und dazu gehört auch, dass ich jetzt selber auch eine Session mache. Das war gar nicht vorgesehen eigentlich. Eine ist leider tatsächlich ausgefallen, die jetzt ersetzt werden konnte, ja, nicht musste, sage ich in dem Fall, und zwar die zum EU-Recht. Das ist tatsächlich auch eine Geschichte an sich wert, da werde ich sicherlich auch nochmal gesondert genauer darauf eingehen. Ich habe nämlich keinen EU-Politiker gefunden aus allen handfreundlichen Fraktionen, also SPD, FDP, Grüne, Linke, niemandem im Europaparlament gefunden, der bereit war, über Cannabis und Europarecht zu sprechen, obwohl das ja der wesentliche Punkt war, warum in Deutschland nicht legalisiert wurde. Jedenfalls war das die offizielle Begründung, warum es keine Fachgeschäfte gab, obwohl das ja angekündigt war von der Koalition Europarecht. Alle Parteien, diese Parteien jedenfalls, haben in ihren Programmen, Europawahlprogramm reingeschrieben, dass sie da was ändern wollen, dass sie EU-Recht anpassen wollen, damit es möglich wird. Und niemand da war bereit, darüber zu sprechen bisher. War noch nicht mal möglich, da überhaupt Abgeordnete zu finden, die dafür zuständig sind. Also das ist auf jeden Fall eine Riesenbaustelle, die komplett offen ist und wo sich die Parteien nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Aber deswegen fällt eben diese Session aus und gab mir die Möglichkeit, jetzt noch die Session zu machen. Top 10 Forderungen an die Politik, die für uns sowieso anstehen jetzt wieder, das jetzt in die aktuellen Debatten einzuspeisen. Was hätten wir gerne für Änderungen am Cannabisgesetz und da eben auch priorisieren. Ja, wir haben natürlich jede Menge Änderungswünsche, ja, da kriegen wir bestimmt 100 zusammen. Aber wir müssen auch mal gucken, okay, was sind denn die wichtigsten? Ja, damit dann eben die Leute, die Politiker, die bei 100 Punkten nach 10 aufhören zu lesen, die wichtigsten 10 gelesen haben. Das stand sowieso an und es freut mich, dass ich das jetzt auf der Canoco auch nochmal in einer Community-Session mit euch besprechen kann. Genauso wie wir es auch damals bei den Eckpunkten für die Legalisierung gemacht haben, auch auf der Canoco, sodass da nicht nur ein paar Leute in Berlin drüber nachgedacht haben, sondern deutlich mehr. Und dieses Ergebnis dieser Session werden wir dann am Sonntag auch auf der Abschlussrunde dann nochmal präsentieren und eben auch als Forderungen der Cannabis-Normalkonferenz an die Presse weitergeben. Also da könnt ihr mal wieder ein bisschen mitreden und auch ein bisschen unsere Politik mitbestimmen für die nächsten Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Dann noch ein Punkt, auf den ich noch kurz mal zu sprechen kommen wollte. Wir haben ja das Update diese Woche nochmal gemacht mit dem Special. Grashaus-Projekt von Sanity Group ist unser Hauptsponsor bei der Canoco. Und dazu habe ich jetzt ein Feedback gekriegt, das da hieß, ich wusste gar nicht, dass Sanity die Canoco finanziert. Ja, im Sinne von, okay, die zahlen also alles, ja, die zahlen die Rechnung. Das ist dann nicht der Fall. Ja, also die haben noch nicht mal das höchste Sponsoring-Paket, was wir angeboten haben. Das hat nämlich gar keiner genommen, sondern das zweithöchste, wo sie die einzigen waren, die das haben. Und insofern, dass sie unser Hauptsponsor sind, der größte Sponsor, ja, aber das ist jetzt nicht furchtbar viel Geld, jedenfalls im Vergleich zu den Ausgaben, die wir haben. Ja, nur ein Tropfen aus dem Haufen heißen Stein. Die Canoco ist nach wie vor ein erhebliches Zuschussgeschäft für uns. Wir haben es dieses Jahr nochmal versucht, eben nochmal auch alles zu geben für die Sponsoren und sind natürlich auch froh für die, über die, die wir haben. Insofern auch Sanity, Grashaus-Projekt, alle ehren wert. Ja, wir bedanken uns für die Unterstützung. Aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein großer Beitrag zur Finanzierung der Canoco wäre, dass wir damit aus dem Schneider wären oder dass wir damit jetzt kein Defizit hätten. Insofern wird diese Canoco mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die letzte werden, die so aufwendig ist, wo ihr so viel geboten kriegt für eure Tickets, inklusive Essen und allem drum und dran, 3 Sessions gleichzeitig, jede Menge gute Referenten vor Ort, jede Menge Aufwand bei uns im Team, das Ganze zu organisieren. Das werden wir so nicht mehr stemmen können. Unter anderem auch eben, weil nicht noch mehr und noch größere Sponsoren da sind, sondern ja, eben Sanity Group, Grashaus und einige andere vor Ort, die da vor allen Dingen auch zum Programm beitragen, ja, nicht viel Geld in die Kasse werfen, aber dann das Programm auch aufwerten mit eben Service vor Ort, wie eben die Analyse von Cannabis, das Pressen von Rosin Hasch zum Beispiel, Schnelltests, Träger wird da sein mit Schnelltests, die dann mal ausprobiert werden können, so Speicheltests. Die sind auch alle Sponsoren gelistet sozusagen, aber trotzdem ist die Canoco eben ein Zuschussgeschäft, das wir so nicht mehr ewig weiter betreiben können. Ist nicht so, dass wir da Geld verdienen würden und ist auch nicht so, dass Zenity jetzt mit diesem Sponsoring einen großen Teil der Kosten irgendwie decken würde.
Die Cannabis-Normalkonferenz, die Fachtagung für Cannabis in Deutschland. 3 Tage Programm vom 21. bis 23. November in Berlin. Hier treffen sich Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Aktivismus, um auf 3 Bühnen aktuelle Themen rund um Cannabis zu diskutieren. Highlights sind das traditionelle Politikerpodium und die Verleihung der Hanfadler. Für die Abendunterhaltung ist gesorgt und der Ticketpreis beinhaltet ein hochwertiges Catering. Sichere dir jetzt dein Ticket und gestalte die Zukunft von Cannabis in Deutschland mit. cannabisnormal.de.
So, das mal losgeworden. Kommen wir jetzt nochmal zu den anderen Inhalten. Ja, also ein wesentlicher Inhalt, den ich noch habe, ist, dass wir unsere E-Mail-Aktion jetzt auch auf SPD-Abgeordnete ausgeweitet haben. Viele von euch haben sich ja gefragt, wieso haben wir das nicht gleich gemacht? Eben weil aus der SPD-Fraktion, Bundestagsfraktion, erstmal Signale kamen, wir werden dieses Gesetz so nicht mittragen. Ja, so totale Abschaffung von telemedizinischen Rezepten für Cannabis können wir uns nicht vorstellen. Versandverbot für Cannabis können wir uns auch nicht vorstellen. Die SPD-Minister haben zwar im Bundeskabinett zugestimmt, diesem Gesetzentwurf von Frau Waken, aber die Bundestagsfraktion schien da erstmal stabil dazustehen. Und jetzt kamen aber doch einige verwirrende Aussagen, Statements von SPD-Abgeordneten, die das in Frage stellen, sage ich mal. Zum Beispiel Lars Castellucci, der da eben einfach das Storytelling der Regierung oder von Frau Waken übernimmt. Ja, der sagt, also, künftig soll die Verschreibung von Medizinalcannabis grundsätzlich nur persönlich nach persönlicher ärztlicher Konsultation erfolgen, in der Praxis oder im Hausbesuch. Also eben kein telemedizinisches Rezept mehr. SPD-Abgeordneter bis hin zu Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese. Der sagt, das dient alles der Abgrenzung zwischen medizinischer Anwendung und Freizeitkonsum. Der auch ganz merkwürdig so schreibt, als wäre das Gesetz schon beschlossen und als hätte die SPD-Fraktion da schon irgendwelche Verbesserungen angebracht oder so. Ja, so merkwürdig, als würde er den Prozess gar nicht kennen oder gar nicht wissen, wo steht eigentlich die ganze Sache, nämlich noch im Bundesrat vor der Beschlussfassung im Bundestag, ja, oder vor der Debatte im Bundestag. Also ganz schräges Statement sozusagen. Das ist schon ein bisschen her. Das von Dirk Wiese zum Beispiel von Ende Oktober. Es gibt noch mehr solche Statements und unterm Strich haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt nehmen wir die SPD-Abgeordneten auch mit rein, auch wenn nach wie vor das so ist, dass die Gesundheitspolitiker der SPD da zu ihren ursprünglichen Statements stehen und sagen, ja so, wenn wir das nicht mitmachen, ja, das wollen wir uns auch keine Sorgen machen und so weiter. Aber doch sind die anderen Stimmen doch so vielfältig, dass wir sagen, also anscheinend brauchen da viele in der SPD-Fraktion doch auch nochmal einen Impuls von außen, der da sagt, Leute, macht keinen Scheiß, ja, also lasst uns da nicht hängen, ja, das geht so nicht, das könnt ihr so nicht mitmachen. Also gerne alle nochmal auf unsere Aktionsseite, da sind jetzt auch die SPD-Abgeordneten, die euch aus eurer Region, aus eurem Wahlkreis raussuchen könnt, also nach Bundesland gestaffelt, könnt ihr sehen, welche Städte und so weiter, welche Abgeordneten sind da, die Mailadressen von denen, Textvorschlag und Betreffvorschlag und so weiter, könnt ihr eure E-Mail kompilieren sozusagen da. Also gerne eben insbesondere die anschreiben, die für eure Region zuständig sind. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ja, bei der CDU, bei den CDU-Abgeordneten, macht es doch gleich auch noch mit. Na, also dann lohnt sich das sogar doppelt, die Seite nochmal zu besuchen. Link in der Videobeschreibung. Nebenbei bemerkt, ja, besagter Dirk Wiese, der organisatorische Geschäftsführer der SPD-Fraktion ist und eben sich so merkwürdig geäußert hat, der ist jetzt zum Genussbotschafter des Bundesverbandes der deutschen Spirituosenindustrie und Importeure ernannt worden. Ja, also ganz stolz hat er da irgendwie irgend so ein Ding überreicht gekriegt, so ein Pokal und so weiter. Da war die Aufregung groß, als ich das gepostet habe jetzt die Tage. So im Sinne von, deswegen ist der, so hat er so eine komische Haltung zu Cannabis, weil er eben von der Schnapsindustrie irgendwie gekauft wäre oder so. So weit würde ich gar nicht gehen. Ja, das ist auch die Schnapsindustrie hat ihre Berechtigung. Ja, auch die sollen ihren Schnaps brauen dürfen und so weiter oder destillieren dürfen. Alles gut. Und wir verteilen vom Deutschen Hanfverband aus ja auch den Hanfadler zum Preis für besondere Verdienste sozusagen, auch an Politiker. Und ist auch okay, wenn die den nehmen. Und ist auch okay, wenn einer mal Botschafter für einen Schnaps ist. Cem Özdemir war zum Beispiel auch mal Bierbotschafter. Ich meine, so ein Jahr, ne, so ein Ehrenamt irgendwie, das ist jetzt nichts groß Schlimmes, ja, aber wenn man so, also, aber das ist schon ein bisschen bezeichnend, so wie der kulturelle Blick auf die Dinge ist, dass er da stolz ist sozusagen, der Schnapsbotschafter zu sein und gleichzeitig aber bei Cannabis offensichtlich irgendwie so eine sehr, sehr zurückhaltende Haltung hat und nicht so sicher ist, ob er das jetzt wirklich legalisieren will und ob er nicht doch irgendwie mit den Rezepten lieber einschränken will und so. Naja, dann kriegt das schon ein bisschen Geschmäckle irgendwie in dem Zusammenhang. So, nächster Thema. Kein Konsumanstieg durch Cannabis-Gesetz. Das ist eigentlich nichts Neues. Ja, das nehme ich hier nur rein, weil das jetzt nochmal fett in Medien war und ihr euch nicht wundert, dass ich das nicht erwähne, ja, weil es eben in der Zeitung war und ja eigentlich eine gute Nachricht ist. Es ist die ESA-Studie, die jetzt rausgekommen ist, nämlich der Epidemiologische Suchtsurvey, ESA, 2024. Der war aber schon mit integriert bei der EcoCan-Untersuchung, die ja Anfang Oktober vorgestellt worden ist, die ich ja auch erwähnt habe. Und auch da war ja schon klar, es gibt keinen Konsumanstieg, keinen messbaren bisher nach Cannabis-Gesetz. Jedenfalls keiner, der durch das Cannabis-Gesetz besonders beschleunigt worden wäre. Also es gibt schon einen Konsumanstieg auf längere Sicht, auch vor dem Cannabis-Gesetz ja schon. Und dieser Trend hat sich weiter fortgesetzt. Nicht signifikant, irgendwie kein Peak, keinen besonderen steilen Anstieg nach oben nach dem Cannabis-Gesetz, sondern die Entwicklung geht einmal so weiter. Konkret in Zahlen bei der 12-Monats-Prävalenz, also mindestens einmal in den letzten 12 Monaten konsumiert. Das waren 2024, also im Zeitraum des Gesetzes, als er in Kraft getreten ist, also nach dem Gesetz. 9,8% der Befragten haben in den letzten 12 Monaten einmal Cannabis konsumiert, was nicht wenig ist. Und wenn man weiter zurückguckt, 2012 waren nur noch 4,5%. Also mehr als doppelt so viele Leute wie 2012 haben in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert. Und das war aber 2021, also vor dem Cannabis-Gesetz, auch schon mal 8,8%. Und dieser Trend hat sich einmal weiter fortgesetzt, ohne dass man da jetzt durch das Cannabis-Gesetz bisher in den wenigen Monaten, die da jetzt tatsächlich überhaupt Befragungen stattgefunden haben, nach dem Cannabis-Gesetz lässt sich das nicht nachweisen. Dass irgendwie das Cannabis-Gesetz da irgendeinen Einfluss drauf gehabt hätte, dass mehr konsumiert wird. Interessant sind in dem Zusammenhang auch die Überschriften, ja, die wieder total unterschiedlich sind. Tagesschau nach Teillegalisierung, Cannabiskonsum 2024 kaum verändert. Handelsblatt schreibt, Studie zu Cannabis, steigender Konsumtrend. Ja, Drama. Ärzteblatt schreibt, bisher keine Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung auf Konsumhäufigkeit feststellbar. Also da ist Ärzteblatt auch mal richtig objektiv unterwegs. Ja, das war die ganze Nachricht schon. Ja, das wusstet ihr eigentlich schon, aber nochmal hier in den Zusammenhang eingeordnet, wieso das jetzt schon wieder durch die Medien geht. Passend dazu kommt eine Nachricht aus Kanada, wo ja schon viel längere Zeit vergangen ist und viel mehr Daten vorliegen, wie sich die Legalisierung ausgewirkt hat in Kanada. Das ist eine richtige Legalisierung, ja, mit Fachgeschäften für Cannabis und so für Erwachsene. Und da ist es so, dass der Konsum unter Jugendlichen zurückgegangen ist. Also, mache ich das ein bisschen konkreter noch, genau. 15% der Jugendlichen haben vor der Legalisierung gesagt, dass sie Cannabis konsumiert haben, und zwar im letzten Monat, haben sie da als Kriterium. Und 2,3% waren es nach der Legalisierung. Also dieses im letzten Monat konsumiert ist von 15% auf 12,3% zurückgegangen seit der Legalisierung in Kanada. Außerdem gibt es mehr Jugendliche, die nach der Legalisierung sagen, dass sie noch nie Marihuana konsumiert haben, also Cannabis. Schönes Ergebnis, ja, also kein Drama in Kanada, wobei die auch viel mehr Aufwand gemacht haben, was Prävention angeht. Ja, vernünftige Botschaften sich ausgedacht haben, also wirklich auch Botschaften, die funktionieren auch bei jungen Leuten und viel mehr Geld investiert haben, um die auch bekannt zu machen. Während wir hier in Deutschland ja nur dieses komische Legal-Aber-Ding da hatten, irgendwie, was eher zur Stigmatisierung beigetragen hat, als irgendwelche Präventionsbotschaften vernünftig rübergebracht hätte. Also, es geht auf jeden Fall, Cannabis zu legalisieren, ohne dass der Konsum bei Jugendlichen ansteigt.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
So, und alles, was jetzt noch kommt, sind im Prinzip Kurzmeldungen. Ja, was heißt das? Die sind teilweise so kurz, dass es gar keinen Sinn macht, irgendwie für Martin da irgendwelche Bilder rauszusuchen dazu. Die sind halt ruckizucki wieder vorbei. Also müsst ihr euch konzentrieren auch, ja, weil sonst ist die Nachricht auch schon vorbei, bevor ihr anfangt mitzukriegen, was ich eigentlich erzähle. Nummer 1. Burkhard Blinert, der ehemalige Drogenbeauftragte der Ampelregierung, ist wieder im Thema als Berater des Bundesverbands pharmazeutischer Cannabinoid-Unternehmen, BPC. Also die Medical-Cannabis-Branche hat jetzt Burkhard Blinert als Verstärkung im Lobbybereich, politische Beratung, wie auch immer. Er bleibt dem Thema treu und das ist sicher nicht verkehrt. Dann nochmal ein Hinweis zur Bundestagspetition, die wir hier auch häufig beworben haben, auch zusammen mit unserer Mailaktion, die auch erfolgreich war, mit fast 60.000 Unterschriften, glaube ich, dann in die Ziellinie gegangen ist und demnächst irgendwann eine Anhörung erfahren wird. Und wir haben immer gesagt, wir unterstützen die, obwohl wir nicht wissen, von wem die eigentlich ist und hoffen, dass derjenige dann gut performt. Also irgendein Name, den niemand kennt sozusagen, der da als Petent angegeben wird. Und jetzt ist halt bekannt geworden, dass diese Petition von der Cannabisindustrie lanciert wurde. Und zwar konkret ist die Rede von David Henn von Canna Medical, einer dieser Firmen. Das ist erstmal in der Wirtschaftswoche bekannt geworden, oder habe ich da zumindest zuerst gelesen, dass eben er einer der Initiatoren ist. Das stand irgendwo in irgendeinem Absatz im Kleingedruckten in so einem Artikel. Und dann habe ich aber auch eine Pressemitteilung gefunden, die war auch schon früher, 5.11. Also Canna Medical hat es mit, kurz gesagt, selber veröffentlicht in einer Pressemitteilung über die Petition. Und da wird eben zitiert: Wir brauchen ein Gesetz, das die Versorgung mit medizinischem Cannabis verbessert, nicht verschlechtert, sagt David Henn, CEO von Canna Medical Pharma, einem der führenden Unternehmer der Branche und Initiator der Initiative. Also, das ist kein Privatmensch, der diese Petition eingebracht hat, sondern da stehen Unternehmen dahinter. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ja, ich hätte es gut gewundert, das früher zu wissen, sozusagen. Aber gut, mal sehen, wen jetzt da hinschicken, wie die das machen und wie das bei der Politik ankommt. Ja, da das jetzt doch einen anderen Absender hat als jetzt irgendeine private Person oder ein Patient oder so. Mal sehen, ja, vielleicht macht das ja nichts und die machen trotzdem einen guten Job. Ich wollte es euch nur mal erzählt haben. Dann gibt es Dokumente, die die Supernerds von euch sich mal angucken könnten. Da haben wir einmal eine Einschätzung vom BMEL, also Landwirtschaftsministerium, zur Frage, ob die Forschungsklausel im Konsumcannabisgesetz ausreicht, um damit kommunale Modellprojekte zu machen. Also diese ganzen Anträge, die jetzt bei der zuständigen Behörde liegen, zum Beispiel Frankfurt, Hannover, Berlin, Berliner Bezirke, die sagen, wir wollen jetzt mal einen Cannabis-Shop aufmachen, ja, und für eine bestimmte Anzahl Erwachsene und da diverse Fragen, wissenschaftliche Untersuchungen, wie das so wirkt. Meiner Meinung nach geht es nach der Forschungsklausel des Cannabis-Gesetzes, aber bisher gab es nur Ablehnungen und auch grundsätzliche Statements der Behörde, in dem Fall die BLE, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die schon mal auf ihrer Homepage gesagt hat, ja, also unserer Meinung nach geht das nicht, für diese sogenannte Säule 2 jetzt ein eigenes Gesetz gebraucht. Mit ein bisschen fragwürdigen Argumenten, wie ich finde. Und jetzt haben wir noch viel mehr fragwürdige Argumente. Und das rührt daher, dass auf Frag den Staat ein sehr fleißiger Mensch immer wieder nachgefragt hat nach diesem Dokument. Ja, die interne Einschätzung, sozusagen so ein internes Studie oder interne Gutachten oder wie auch immer, Statement zur Frage, geht das oder geht das nicht? Da wurde zuerst eben über Frag den Staat bekannt gegeben, dass es sowas gibt. Und dann hat der Typ 100-mal nachgefragt, bis sie das rausgerückt haben. Also Informationsfreiheitsgesetz ist schon eine feine Sache. Ja, der Staat keine irgendwie Geheimentscheidungen fällen darf, sondern dann in so einem Fall dann auch letztendlich verpflichtet ist, solche Entscheidungsgrundlagen zu veröffentlichen. Ja, und jetzt kann man sich das halt angucken, was die sich da überlegt haben, warum sie der Meinung sind, dass kommunale Cannabis-Abgabemodellprojekte nach der Forschungsklausel nicht möglich sind. Und das ist ein bisschen schräg zum Teil eben die Begründungen, die sie da haben. Unter anderem, was war das? Das Wesentlichkeitsgrundsatz oder so, dass wesentliche Sachen ein eigenes Gesetz bräuchten. Das finde ich ziemlich fadenscheinig. Könnt ihr euch mal selber angucken. Ich habe auch nur überflogen, ja, Kanoko-Stress und so weiter. Ich habe noch nicht ganz genau lesen können, aber ist sicherlich eine wichtige und gute Lektüre für alle, die selber Antragsteller sind. Ja, Städte, Unternehmen, Unis, die da alle daran beteiligt sind, gibt ja zig Anträge, sich das nochmal anzugucken und deren Anwälte und Rechtsberater, um gegebenenfalls auch mal wegen einer Klage schon mal sich vorzubereiten oder auch möglicherweise gucken, ob da auch Hinweise drin stehen, wie man vielleicht doch noch mit denen eine Genehmigung verhandeln könnte. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und ja, nochmal Dank an den Fragesteller, ja, dass auch eine Art von Cannabis-Aktivismus eben eine Plattform wie Frag den Staat zu nutzen, nach Informationsfreiheitsgesetz solche Dokumente den Behörden aus dem Kreuz zu leiern. Ja, Cannabis-Aktivismus ist vielfältig und das hier ist sicherlich auch eine interessante Art, sich zu engagieren. Dann habe ich noch zwei Dokumente, auf die ich euch aufmerksam machen will, nämlich aus dem Bundesrat. Da gibt es Ausschussempfehlungen zum medizinischen Gesetz und zum Thema Führerschein. Ihr wisst ja, dass jetzt diese, also insbesondere das MedKanG, gerade im Bundesrat noch beraten wird. Da wird nächste Woche Freitag vermutlich der Bundesrat eine Entscheidung zu fällen und das dann zurückgeben am Bundestag. Und dann wird es heiß, dann geht die Debatte los, irgendwann im Dezember zum MedKanG und Wahlkampfgesetz entworfen, ob jetzt wirklich Telemedizinrezepte und Online-Versand abgeschafft wird oder nicht. Also dieser Beschluss des Bundesrates, der da erstmal eine Stellung dazu nimmt, ist noch nicht fertig. Aber die Ausschüsse des Bundesrates haben beraten, also in dem Fall insbesondere der Gesundheitsausschuss, hat eine Beschlussvorlage für den Bundesrat vorgelegt. Und die Frage ist jetzt, wird der Bundesrat das so beschließen oder nicht? Insofern, ja, auch Lesestoff für Nerds. Ich habe mir das auch nicht so genau angeguckt, weil eben der Beschluss vom Bundesrat der entscheidende ist und nicht der vom Ausschuss und gerade viel zu tun ist. Aber da hat der BVCW mal schön in seinem Newsletter zusammengefasst, worum es da geht. Und er sagt also, dieser Ausschuss hat 5 Forderungen insgesamt und fasst er so zusammen, der BVCW. Der Ausschuss schlägt erstens vor, Verschreibungen aus dem europäischen Ausland nicht anzuerkennen, da die Einhaltung der geplanten Präzedenzpflicht sonst nicht überprüfbar wäre. Also keine Verschreibung aus dem Ausland. Was ja dann wohl vermuten lässt, dass die eigentlich mit Online-Verschreibungen in Deutschland vielleicht kein Problem haben. Zweitens sollte die Arzneimittelpreisverordnung verpflichtend für Medizinal-Cannabis-Blüten gelten, um uneinheitliche Preispraktiken zu beenden. Ja, das ist natürlich dann der Killer für gute Preise bei einer Online-Apotheke. Ja, diese Preisaufschläge sind ja erheblich, ne? Und dann wird ein Grammpreis unter 10 Euro wieder schwierig wahrscheinlich. Ja, da haben sich scheinbar lokale Apotheken beschwert sozusagen über die guten Preise, die andere machen. Und dass das doch gefährlichst bildschön alles teurer werden soll, wie auch immer. Drittens wird ein Werbeverbot außerhalb von Fachkreisen gefordert, insbesondere um laiengerichtete Online-Werbung der Telemedizin-Plattformen zu unterbinden. Okay. Viertens soll der Versand von Cannabisblüten als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden, um das geplante Versandverbot wirksam durchsetzen zu können. Also eigentlich mehr so ein Durchführungsdetail. Versandverbot stand ja eben im Wahlkampfgesetz drin und die wollen jetzt nur dafür sorgen, dass man das auch durchsetzen kann und Bußgelder verteilen kann, wenn jemand dagegen verstößt. Fünftens bittet der Ausschuss den Gesetzgeber, eine rechtssichere Überwachungslösung zu schaffen, da persönliche Verschreibungen derzeit kaum kontrollierbar seien, ohne in vertrauliche Patientenunterlagen einzugreifen. Also die wollen eigentlich, die haben Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass sie am Ende das Ganze überwachen sollen, dass eben unter welchen Umständen eben Cannabis verschrieben wird und wenn da jetzt irgendwie drin rumgesucht werden soll, oder es steht ja auch bei, dass nur auf wirklich sicherer medizinischer Diagnose und sinnvoller Anwendung Cannabis verschrieben werden soll. Aber wer soll das überhaupt alles überprüfen? Ja, und da sagen die halt, soll es dann eben nochmal eine Überwachungslösung dafür geben, ja, damit das überhaupt irgendwie Sinn macht alles oder überhaupt machbar ist, das überhaupt zu kontrollieren. Naja, also da sind die Bundesländer auch immer sehr praktisch unterwegs und fragen sich, wie soll man das überhaupt umsetzen, was der Bund sich da wieder ausgekäst hat. In dem Fall aber leider machen sie repressive Lösungsvorschläge. Wie gesagt, das Ganze ist noch nicht spruchreif, das kommt nächste Woche im Bundesrat und dann werden wir mal wissen, was der Bundesrat jetzt tatsächlich vorschlägt. Vielleicht das, vielleicht nicht. Um zum Thema Führerschein nochmal. Auch da gibt es eine Beschlussempfehlung vom entsprechenden Ausschuss, die wird wahrscheinlich auch nächste Woche durchgehen. Das ist eine Sache, die nicht jetzt aufgrund eines Gesetzesentwurfs zum Beispiel in den Bundesrat von Bundesregierung und Bundestag aus kommt, um da Stellung zu nehmen, sondern da haben die Bundesländer selber Anträge eingereicht. Wir haben ja einige repressive Bundesländer, die sagen so, jetzt gehen wir auf die Barrikaden, jetzt der Herbst der Cannabis-Entscheidungen und die Evaluation ist ja da und jetzt wollten wir diskutieren und jetzt wollen wir mal Verschärfungsvorschläge machen. Und das passiert halt jetzt unter anderem auch beim Thema Führerschein. Hatte ich ja auch schon berichtet, dass zum Beispiel Brandenburg den Mischkonsum verbieten will, obwohl Mischkonsum im Straßenverkehr natürlich sowieso verboten ist. Aber, und das ist jetzt eben das konkret Bedrohliche dabei, scheinbar wollen die auch den Mischkonsum wieder verbieten, wenn gar kein Zusammenhang mit Straßenverkehr da ist. Weil dann grundsätzlich die Eignungsfähigkeit des Fahrerlaubnisinhabers in Zweifel gezogen wird. Und so war das früher ja auch. Also wenn zum Beispiel einer mit einem Joint und einem Bier in der Hand auf einem Festival irgendwo von der Zivilpolizei erwischt worden ist, dann war der seinen Führerschein los, ja, auch wenn der brav irgendwie mit dem Zug nach Hause gefahren ist oder so, wegen Mischkonsum. Und das wollen die jetzt wieder haben. Und da kann man natürlich auch gespannt sein, ob der Bundesrat das mitmacht. Was noch lange dann aber nicht heißt, dass der Bundestag das mitmacht. Also grundsätzlich hoffe ich mal, dass das jetzt keine Chance hat, irgendwie auch noch durchzukommen. Aber ja, wir sind eben in Zeiten jetzt der Unionsregierung, ja, und geht eben jetzt nicht so sehr darum, welche weiteren Fortschritte jetzt unmittelbar bevorstehen, sondern die wollen halt Schwierigkeiten machen jetzt da. Ne? Mal sehen, wie das weitergeht. Möglicherweise ist auch da nochmal große Aktion angesagt. Aber jetzt erstmal Aktion zu Wahlkampf Telemedizingesetz. Mailaktion auf unserer Seite. Damit können wir anfangen. Mini-Nachricht. Sachsen meldet 23 Anbauvereine genehmigt. Ja, interessant. Gehe ich gleich weiter. Und zwar, jetzt kommt noch eine wilde Story, die ein bisschen länger ist. Großdealer schickt Söldner nach Deutschland. Das ist wirklich, da sieht man mal, was Holger Münch meinte, als er den BKA-Lagebericht, Rauschgift-Lagebericht vorgestellt hat, oder auch organisierte Kriminalität haben sie gleichzeitig am selben Tag vorgestellt und hat er gesagt, ja, im Darknet könnte man jetzt Crime as a Service bestellen. Und hier ist genau so ein Fall, liegt da vor. Geht um Riesenmengen Cannabis, 7,5 Tonnen, 5 bis 7,5 Tonnen, so genau ist das nicht klar, die einem asiatischen Großdealer abhanden gekommen sein soll, einem Unbekannten, keiner weiß, wer das jetzt sein soll, ist auch nur in manchen Berichten von jemandem aus Asien überhaupt die Rede, aber auf jeden Fall 7,5 Tonnen sind irgendwo in NRW verschwunden und dieser Asiate war der Meinung, das wüsste doch vielleicht mehr ein Albaner drüber in NRW, ja, also auch irgendwie Großhändler wahrscheinlich. Und er wollte den jetzt mal entführen lassen, um rauszufinden, wo seine Tonnen Cannabis geblieben sind und hat dann tatsächlich im Darknet irgendwelche Söldner bestellt, die den Typ da entführen sollten. Eine lettische Söldnergruppe im Wesentlichen, insgesamt wohl 6 Söldner oder so, teilweise ehemalig französische Söldnerarmee da. Und die sind dann losgezogen nach NRW, um diesen Albaner da zu entführen. Und zufälligerweise durch irgendwas vorher aufgefallen, durch irgendeine Zufallskontrolle, irgendwas an einem Krankenhaus oder so. Und die haben dann die Überwachungstechnik da bei denen im Auto gefunden und so. Dann sind die anderen abgehauen. 3 davon haben sie jetzt erwischt. Mit einer internationalen Fahndung in verschiedenen Ländern haben sie die jetzt irgendwie festgenommen. Also wirklich wildeste Geschichte. Manche sind immer noch auf der Flucht von denen. Ja. Und niemand weiß immer noch, wo die 7,5 Tonnen oder 5 Tonnen Gras geblieben sind und wer der Asiate ist. Ja, aber auf jeden Fall hat der Asiate mal ein paar Söldner nach NRW geschickt, um den Typ zu entführen. Also wilde Geschichte und vor allen Dingen sehr ähnliche Geschichte zu der in NRW, diese Mokro-Mafia-Diskussion ausgelöst hat. Auch da ging es ja darum, dass der einen Gruppe irgendwie große Mengen Cannabis gestohlen worden sind und die dann irgendwelche Crime-as-a-Service-Holländer bestellt hat, die dann irgendwelche Bomben gelegt haben, bei den als Klauer Verdächtigten. Ganz ähnliche Story, aber doch nicht die gleiche. Ja, es geht um anderes Cannabis, es geht um andere Akteure, aber auch um Crime-as-a-Service, um viel größere Mengen. Ja, damals waren es nur 300 Kilo Hasch oder Watt und nicht tonnenweise. Naja, deswegen waren damals auch nur ein paar jugendliche Bombenleger, jetzt sind richtige Söldner vielleicht. Wie auch immer, wilde Geschichte, Link in der Videobeschreibung. Dann habe ich noch Trump und Nutzhanfänderung. Da war im Netz jetzt nochmal einige Aufregung drum und in den USA natürlich auch. Also von daher will ich mal kurz berichten. Das war eine Änderung, die so hintenrum während der Haushaltsverhandlungen mit untergebracht worden ist. Da wird ja oft dann alles Mögliche zusammengekungelt irgendwie, um diesen ewigen Haushalts-Shutdown, einen Regierungs-Shutdown da irgendwie aufzulösen. Dann habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass die sich mal wieder nicht einigen konnten über den Haushalt und in den USA ist dann halt irgendwann ein Shutdown, ne? Wird keiner mehr bezahlt von Bundesbediensteten oder nur noch die wirklich lebenswichtigen und so weiter. Das kennt ihr ja alles. Und in dem Zusammenhang dieser Kompromissfindung wurde jetzt auch beschlossen, dass alle möglichen Nutzhanfprodukte nicht mehr handelbar sind in den USA oder auch aus Nutzhanf generierte halbsynthetische Cannabinoide. Das klingt jetzt für uns ein bisschen, naja, also CBD-Blüten sind auch das, was am nächsten dran ist. Das ist ja bei uns auch so eine juristisch schwierige Frage und meiner Meinung nach auch immer noch verboten, CBD-Blüten mit niedrigem THC-Gehalt in Deutschland zu verkaufen. Also hier ähnliches hin und her, ne, wird ständig verkauft und eigentlich sollte aber nicht verkauft werden und so weiter. Also Behörden gehen immer mal wieder dagegen vor. Und das ist auch in den USA so. Eben jetzt geht es eben wieder los, wurde überall verkauft, war eigentlich klar, war legal und jetzt gibt es eben eine Änderung, nach der das dann nicht mehr legal ist und diese ganzen CBD-Blüten vom Markt verschwinden. Aber auch andere Produkte, die eine viel größere Rolle in den USA spielen, zum Beispiel Delta-8-THC-Produkte, also auch ein berauschendes Cannabinoid, was in kleinen Mengen in den Hanfblüten vorkommt, insofern als natürliches Cannabinoid gilt und dann eben halbsynthetisch in allen Edibles in allen möglichen untergebracht wird und auch eben eine Rauschwirkung entfaltet und überall in den USA verkauft wird. Und das würde mit diesem Gesetz auch beendet werden. Nun ist aber eine Übergangsfrist von einem Jahr mit drin in dem Gesetz. Das heißt, so lange darf noch verkauft werden und so lange hat die US-Industrie da auch noch die Möglichkeit zu verhandeln, das vielleicht noch irgendwie abzubiegen oder eine Regulierung dieser ganzen Geschichten irgendwie festzulegen, was ja grundsätzlich auch gut ist. Ja, also da sind auch viele Produkte unterwegs, die nicht gerade verbraucherfreundlich sind, wo man nicht weiß, wie viel von was da eigentlich drin ist. Teilweise auch nochmal Schwermetallbelastung oder sonst was mit dabei ist. Also ein bisschen Regulierung könnte nicht schaden. Ja, das ist im Moment tatsächlich ein bisschen Wildwuchs. Aber vor allen Dingen fragt man sich ja, wo bleibt denn überhaupt die Legalisierung? Ja, also nach wie vor stabil sind 2/3 der Amerikaner für eine richtige Legalisierung, also in ganz Amerika, nicht nur in ein paar Staaten. Und manche haben auch gedacht, dass Trump das jetzt macht, nachdem die Demokraten nicht hingekriegt haben. Wobei das damals auch daran lag, dass die nicht in beiden Kammern eine Mehrheit hatten. Die Republikaner haben letztendlich die Legalisierung blockiert und sind auch eindeutig eben die Partei, die gegen die Legalisierung ist. Insofern war die Hoffnung auf Trump sowieso ein bisschen tricky. Ja, aber diese ganzen Produkte, Delta-8, THC, Edibles und das ganze Zeug gibt es ja vor allen Dingen, weil in vielen Bundesstaaten eben normales Gras nicht legal ist, sondern normale THC-Produkte mit normalen Hanfblüten verkauft werden dürften. Insofern ja, führt eben auch diese Geschichte jetzt hier wieder zu der Frage, was ist da mit der Legalisierung los? Und diese Entscheidung, ne, da geht vorwärts, da wird dann was verboten, aber gleichzeitig geht an der anderen Stelle nicht weiter. Ne, wo im letzten Jahr oder vor einem halben Jahr schon die Rede davon war, wird vielleicht die Kategorie von Cannabis umgestuft, ja, von weniger gefährlich, also hin zu weniger gefährlichen Drogen, ist im Fluss, aber passiert nichts, ne, dümpelt so vor sich hin. Aber hier geht es vorwärts, wenn es was zum Verbieten gibt. Und da kommt auch noch ein anderer Punkt dazu, der jetzt vielleicht aufgedeckt wurde, vielleicht ist das auch nur gerüchteweise, aber es kommt immerhin von einem staatlichen Staatsanwalt, der sagt, er würde jetzt wieder anfangen, Cannabisbesitz auf staatlichem Gelände rigoros zu verfolgen, weil das eben Bundesgesetzen widerspricht. Und da gab es wohl eine Anweisung von Biden noch, das nicht zu tun. Deswegen wurde eben relativ wenig von Bundesbehörden Cannabisbesitz tatsächlich verfolgt. Und Trump hat wohl dieses Dekret von Biden jetzt wieder aufgehoben. Beides ist aber nicht schriftlich verfügbar. Weder die angebliche Verfügung von Biden, die Cannabiskonsumenten mit ein paar Gramm in Ruhe zu lassen, noch die Aufhebung derselben von Trump. Aber ein Staatsanwalt, ein staatlicher Staatsanwalt, der sagt, dass das so ist und das jetzt wieder anfängt zu verfolgen. Kann ich euch auch mal in die Videobeschreibung schicken, da macht euch selbst ein Bild davon. Aber diese ganzen Anzeichen sprechen nicht gerade dafür, jetzt hat man große Hoffnung haben darf, dass unter Trump jetzt da irgendwas wirklich vorwärts geht. Man weiß es nicht, ja, vielleicht kommt da noch was, man weiß ja nie, was der Typ sich morgen wieder ausdenkt, aber im Moment sind die Anzeichen nicht gut. So, jetzt habt ihr das geschafft, jetzt sind wir bei den Terminen angekommen. In Halle gibt es den offenen Handtisch der Ortsgruppe am 14.11. Heute 18 Uhr schafft man nicht mehr. Das war eben Online-Diskussion, 18.11. Cannabis legal und jetzt, das ist eine grüne Abgeordnete, in Baden-Württemberg, genau, auch mit einem gesundheitspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion und eben eine andere Abgeordnete, die da federführend einlädt und irgendeinen Suchtforscher oder Berater oder sowas Also gerade wenn ihr in Baden-Württemberg seid und euch da mal ein bisschen bemerkbar machen wollt in so einer Online-Diskussion, dann könnt ihr da mal mit reingehen, 18.11.20:30 Uhr. Dann haben wir ein Expertenpanel on Cannabis, German Cannabis Legalization, 19.11. Das ist organisiert von EcoCann, von den Leuten, um Herrn Mantai, der ja da auch der Forscher ist in dem Zusammenhang, zur Evaluation des Cannabis-Gesetzes. Die stellen auf Englisch nochmal ihre Gesetze vor, stellen halt irgendwelchen internationalen Experten vor, holen sich Feedback von denen und da kann man sich alles live angucken, muss man sich nur anmelden, 19.11. 15 Uhr. Dresden, Treffen der Ortsgruppe, 20.11. Berlin, Cannabis-Normalkonferenz, 21.11. bis 23.11. Und da dran schraube ich jetzt auch wieder weiter. Unterstützt den Handverband, liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und habt noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.